Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au. Wir möchten Danke sagen für die Gaben und für die Barmherzigkeit und für unsere Gemeinde.
Rabimmel, rabammel, rabum.
Mach das nicht so klein mit deinem Laternenumzugsscheiß da. Das ist mein neues Ding. Das ist für mich, als würde der liebe Gott, wenn ich Auto fahre, kommt der liebe Gott praktisch aus dem Himmel, kommt so eine Hand und klopft mir auf die Schulter und sagt, dass er immer noch dass ich immer noch sein bestes Pferd im Stall bin.
Das ist der Blitzer, den du da siehst. Das ist nicht der liebe Gott.
Nein, ich habe jetzt nämlich was Neues und das ist wirklich überraschend in mein Leben getreten. Ich habe ich verstehe dieses Autoradio nicht gut bei mir. Mhm. Und da ist irgendwie so, sind so digitale Radiosender.
Ja.
So irgendwelche, es gibt ja 1 Milliarde Radiosender.
Absolut.
Irgendwelche, die jetzt auch nicht eine Tradition haben oder sonst was. Da kann jeder einfach sagen, es werden nicht mehr die Frequenzen da ausgeteilt. Und dann muss man sich Gedanken machen, was man sendet. Eigentlich wie ein Podcast. Aber eben, das gibt es eben auch als Radiosender und aus irgendeinem Grund, weiß nicht, habe ich da mal wahrscheinlich draufgehauen und jetzt ist so ein christlicher Radiosender und der geht immer sofort an, wenn ich das Auto anmache. Und ich habe am Anfang gedacht, was ist denn das und so, und ich dachte immer, das kommt aus meinem Handy und ich dachte, habe ich da mir irgendwie da im Wahn mal was runtergeladen oder hatte ich mal ein schlechtes Gewissen und dachte, ich muss hier gegenarbeiten mit, dass ich praktisch wie so eine Ablasshandel, dass ich mal Geld bezahle für so eine Musik.
Wie lange braucht ein Glashäufer-Umlauf, um zu bemerken, dass die choralen Chöre,
ja,
die engelsgleichen Stimmen da im Auto, jetzt nicht deine Popularität besingen? Soll aus dem Radio kommen.
Ach so, du denkst, dass ich praktisch die Glöckchen klingeln höre in meinem Kopf.
Das denke ich, dass du das den ganzen Alltag so, hast du irgendwie so einen Chor im Kopf.
So Mönchschöre, die mich so begleiten
durch den Alltag. Wenn du zum Bäcker
gehst, ja, klar. Dass man meine Ausstrahlung hören kann, vor allen Dingen ich selber. Das meinst du, ne?
Ja.
Das ist etwas, was ich durchaus kapiert habe und dann habe ich kurz so überlegt, ob ich es wegmache. Dann ist sofort so ein anderes Programm angegangen und dann kam irgendwie, ich glaube, so ein Song von Luciano, irgendwas mit SUVs. Und dann war alles durcheinander, ne? Das passt ja alles nicht zusammen. Und dann habe ich einfach wieder umgestellt, weil mir das zu stressig war und seitdem höre ich das.
Gibt's SUVs im Himmel? Das klären wir dann nächstes Jahr.
Also Platz wäre da. Platz wäre da.
Guck dir mal Jakob an.
Seht ihr mich jetzt?
Ja, naja, ist es so ein Still?
Achso, das ist das Foto, was ich geschickt
habe. Ein Foto,
hab, ne?
Genau.
Ja,
Ist dein Angebot an uns.
Wieso? Ja, du, ich kann mit der Schönheit heute nicht überzeugen. Das Coronavirus hat mich wirklich dahingerafft. Dahingerafft als, ich weiß nicht, ob das so schön ist, wenn der Weihnachtsmann keine Geschenke, sondern ein Virus einem übergibt. Aber so war es.
Das war die Weihnachtsfeier, Jakob. Das war nicht der Weihnachtsmann.
Ja. Das war euer Geschenk an die Mitarbeiter,
ja,
ne?
Ja.
Das war ein kleines Danke für das Jahr.
Ja.
Jetzt seid ihr ausgemolken in der Gag-Fabrik und jetzt gibt's hier mal ein kleines, feines Virus auf.
Ja, jetzt, und wenn die Arbeit getan ist, jetzt gibt's noch mal ordentlich an.
Ja, das ist aber so die natürliche Auslese. Praktisch alle, die sich so verausgabt haben, dass sie zu schwach waren, um es abzuwehren. Ja. Das heißt, jeder, der es gekriegt hat, kann das eigentlich als persönliche Fleißplakette sich ans Revers heften, weil man weiß, man ist so kaputt und fertig, dass das Virus einfach nur so hineinmarschieren kann und von niemandem aufgehalten wird, weil die ganze Energie, die man normalerweise hat, um mit seiner Rüstung durchs Jahr zu gehen, die haben wir mit der Arbeit abgescheuert oder wie gesagt.
Das habe ich nicht verstanden.
Dann muss ich super fleißig gewesen sein, weil ich habe da auch die Tür aufgehalten und das Virus ist reinspaziert.
Genau.
Ich glaube, es ist passiert, als wir alle gemeinsam Angels gegrölt haben.
Ja, ja.
Deswegen, ich glaube, es liegt so ein bisschen an Gott, an Angels, also auch an Robbie Williams.
Ne, da wären wir doch wieder. Guck mal, wir machen das hier erst eine Minute oder zwei oder so geht der Podcast erst und schon schließt sich die erste Klammer. Satisfying. Satisfying. Wir haben uns jetzt nochmal gesehen, das finde ich auch schön, dich sehe ich leider nicht. Ich finde es aber schon noch gut vor unserem Break, weil das wird jetzt ja erstmal eine kleine Pause sein. Das muss man vielleicht schon mal sagen am Anfang des Podcasts, dass die Leute das nochmal mit einer größeren Aufmerksamkeit hören. Dass
man weiß, ihr hört uns jetzt wochenlang nicht.
Ja. Das ist erstmal das letzte Mal.
Ja, ich weiß aber gar nicht, wie lang, um ehrlich zu sein.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ich weiß gar nicht, was ich in meinen Kalender da tragen muss.
Ja. Ja, irgendwann so im Januar kommen wir wieder.
Ja,
ne?
Aber das ist aber scheiße, wenn man das nicht weiß. Also man muss das doch auch einplanen. Ja. irgendwann im Januar. Was sind wir denn hier? Wir sind doch nicht, so eine Hobby-Theatergruppe, die sich mal trifft. Wir melden uns.
Das kann man, wir machen einen Anhang, einen Aushang. Das kann man dann am Korkbrett, kann man das entnehmen, ne?
19. Januar. Guck mal, 19. der Chef hat gesagt 19. Januar. So möchte ich das gern, dass man sagt, da ist wieder Arbeitsantritt, das reicht doch auch. 19. Januar, da ist, da Nein, ist, da habe ich, hab ich, da habe ich durch vor Gagstau einen Schlaganfall. Und Jakob, ja. Podcast lebt ja immer davon, dass man also einen reichen Blumenstrauß an Erlebnissen mitbringt,
ja,
weil man mit wachen, aufmerksamen Augen durch ein scheinbar gewöhnliches Leben läuft und dann einem doch die zwei, drei Dinge auffallen, die anderen, die nicht so genaue Augen haben, so einen präzisen Blick verborgen bleiben. Was wäre denn bei dir, Jakob? Was sind denn bei dir? Du warst jetzt die ganze Zeit zu Hause, hast an die Decke gestarrt. Was sind die Erkenntnisse, wo man wirklich sagt, dass ich da in meinem Alter nochmal drauf komme?
Punkt 1. Ich habe etwa 2 Tage gebraucht, bis der Wille so stark war, meine Bettdecke umzudrehen, weil vorher habe ich 2 Tage lang erduldet, dass der Reißverschluss bei mir praktisch am Kopf war, der eigentlich ans Fußende gehört. Und da bin ich wirklich, da habe ich innere Kämpfe mit mir gefochten, bin über diese Kämpfe eingeschlafen, aufgewacht. Da hat wieder dieser Reißverschluss mir am Hals so leicht gekratzt und gepiekt. Aber ich war einfach nicht in der Lage, da nachzugeben und zu sagen, ich drehe jetzt die Decke um, weil es hätte sein können, dass dann so ein leichter, kühler Wind an mich rankommt. Mhm. Und diese Pein wollte ich mir nicht geben. Das heißt also, 2 Tage großer Kampf, bis ich bereit war, die Bettdecke zu drehen. Das ist mir final gelungen. Und die Lampe über meinem Bett, da muss ich sagen, die ist nicht perfekt angebracht. Die ist ganz, wenn man ganz
reiß
doll
aufstarrt. Reiß sie doch ab, wie auf der Bummensparty. Einfach runter damit.
Es fehlt allein die Kraft. Es fehlt allein
Nein,
die Kraft.
Das würde ich machen, aber die gehört ja mir, Schmitti. Das mache ich nicht mit fremden Sachen, wo ich für den Schaden nicht aufkommen muss. Jedenfalls, also sie hat an der rechten Ecke, wenn man ganz lange, wenn man über Stunden sich da feststarrt, dann sieht man, dass sie da nicht ganz bündig ist. Mhm. Und was macht man da, frage ich euch? Ruft man da einen Handwerker an? Reißt man die ab? Oder muss man sich da einfach ergeben?
Also ich glaube, es reicht schon praktisch aus deinem Super-Zoom, den man ja annimmt. Durch Krankheit zoomt man,
durch Krankheit.
Zoomt man zoomt man zu tief ins Leben. Das ist das Problem. Man zoomt so weit ran, bis man die Pixel erkennt. Und das ist ja gar nicht das. Dafür ist es nicht gemacht. Dann muss man 2, 3 Schritte...
Das ganze Leben ist dafür nicht gemacht. Nee.
Man muss einfach 2, 3 Schritte zurückgehen und muss merken, dieses Leben, was mir... Das ist eigentlich wie so ein altes Hotel. Da sieht eigentlich alles schön aus, aber wenn man zu nah rangeht, dann merkt man, dass hier alles ganz schön abgegriffen ist. Und so ein Hotel zu renovieren ist zu teuer und dauert zu lange. Und deswegen, genießt man es aus der Ferne. Das würde ich auch für dein Leben vorschlagen.
Also was halt ich soll jetzt, also einfach...
Nicht so genau, das weggucken.
Dreh dich einfach um, guck an die Wand.
Ja, du sollst dir das weggucken. Ja. Du weißt doch, wie das ist mit Müllecken, wenn man irgendwo einzieht oder wenn man so... Irgendwann gehören die zur Einrichtung. Und irgendwann gehören bestimmte Fehler, gehören dann einfach dazu, weil man die nicht mehr sieht. Man ist betriebsblind fürs eigene Zuhause.
Aber bei mir ist es auch oft genau umgekehrt. Wenn ich einmal sehe, da ist irgendwo eine Kante einfach nicht stimmig ist oder eine Fußleiste so ein Stück zu weit vom Boden absteht oder von der Farbe da so ein Tropfen ist, ne? Mhm. Das macht mich verrückt. Also wenn ich irgendwann mal vielleicht eine Zeit lang stationär behandelt werden muss, dann nicht wegen Depression, sondern vor allen Dingen, weil ich mich an so einem Farbkleck so festgeguckt habe, dass ich da fast so einen LSD-Trip dran habe, vor Wut aber.
Ich habe dir damals gesagt, dass das zwar erstmal die günstigere Variante ist, aber auf lange Sicht das keine gute Idee ist, die Leute von zu Hause im Glück alles bei dir machen zu lassen.
Das stimmt. Jetzt nächste wichtige Frage. Also ich will jetzt einfach die ganz großen Themen meiner Krankheit mit euch besprechen. Folgendes. Es gibt einen Toaster und dieser Toaster ist nicht wie ein normaler Toaster, auf keinen Fall. Dieser Toaster hat meine Aufmerksamkeit über 6 Stunden gebannt. Ich bin um den digital rumgeschlichen, wie sonst nur Besucher auf der Venus um so eine Eisenstange. Dieser Toaster hat einen Bildschirm und ich brauche eine Kaufbratung. Und dieser Toaster hat einen Bildschirm und auf diesem Bildschirm kann man auf so Bildchen andrücken, auf dem Bildschirm, auf dem digitalen Bildschirm, wie braun das Toast werden soll.
Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe, Jakob.
Moment.
Da ist den Bumper gar nicht wert.
Da, warte das mal.
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist für jeden was dabei.
So, wir sind hier wieder mit unserem Technik- Thomas, der natürlich auch wieder auf die neuesten Entwicklungen schaut. Manche Dinge braucht man, die bringen uns nach vorne. Andere Dinge braucht man nicht. Und dann fragt man sich, wenn wir schon Ende der 60er Jahre zum Mond geflogen sind, warum kam so wenig nach? Jetzt gibt es ein neues Produkt. Es ist ein Toaster und wir kennen es alle. Mal ist er zu kurz drin, mal ist er zu lang drin. Aber man weiß es eigentlich erst, wenn man den Toastvorgang unterbrochen hat und dann wieder von vorne reingehen muss. Und dann muss man selber zählen. Ja. Jetzt gibt es einen Toast, wo man den Bräune- und Goldengrad selber vorher auf einem Display sehen kann. Thomas, was hältst du von dem Produkt und wofür braucht man das?
Danke, Klaas, für diese Frage.
Ich habe dir
extra
ein Foto eingeblendet, damit du da dran teilnehmen kannst, an den Überlegungen.
Ja, Sekunde, komm.
Bitte den Preis erstmal noch nicht erwähnen, sondern erstmal möchte ich gern dein fachmännisches
Natürlich,
Urteil.
Gerne. Also, liebe Freunde, jetzt sehe ich den Oh.
Zeig mal.
Uiuiui.
Darf ich einmal sehen, bitte?
Den Preis noch nicht erwähnen.
Oh, sieht er beschissen aus.
Okay, ich komme jetzt nicht zum Preis. Ne? Also es sieht aus, wenn wir schon beim Thema sind, um das so ein bisschen zu erklären, wie der aussieht. Er sieht aus wie diese Messgeräte, mit denen man die PCR-Tests gecheckt hat.
Ja, genau.
Wo man dann so die Probe reingehalten hat. Ne? Ja, und dann hat es gemacht piep, piep.
Daran
und
dann hab ich das erinnert.
Genau so sieht er aus.
Ja.
Also gehört auf jeden Fall in ein Labor von BioNTech oder so. Und nicht zu dir nach Hause.
Weißt du, woran mich das erinnert, wenn bei Spaceballs der Typ aus Versehen statt zum großen Radar geht er erst aus Versehen zum Kaffeeautomaten, weil der genauso aussieht.
Ja. Also ich versuche das jetzt mal seriös zu beantworten, Jakob. Ne? Es ist wirklich, es soll ja auch eine Service-Rubrik bleiben.
Weil es ja auch ein ernstes Anliegen.
Absolut. Also ich bin als von euch ernannter Technikfreak bin ich schon einiges mitgegangen. Ich bin mitgegangen, dass es Kühlschränke gibt, an die man dran klopft und man sieht dann das Innere. Kennt ihr das? Das ist schon ultra beschissen. Also man spart sich das Öffnen der Tür.
Ja, weil sonst da warme Luft reinströmt. Das ist nachhaltig.
Absolut nachhaltig.
Ja, wegen die Umwelt.
Dann kam das nächste. Da war ich ein bisschen neidisch. Da hat man einfach die Vordertür des Kühlschranks zu einem riesen Display gemacht und so ein iPad in Scheiße.
Warum nicht einfach eine Glastür, Alter?
Was sieht man darauf? Da sieht man das Wetter, die Uhrzeit und dann kann man noch irgendwie da drauf tippen, dass man demnächst noch ein paar Eier kaufen
kann man
muss.
Auf seiner Milchpackung kann man demnächst Oppenheimer gucken.
Bin ich mitgegangen. Gestern Abend habe ich Jakob noch einen Koffer geschickt, der verbunden war mit einem Akku, wo man dann sein Handy laden kann, wenn man unterwegs ist.
Habe ich dich zum Teufel gejagt.
Hast du mich, das sollte ich mich trollen. Ne? So, aber auch da wäre ich noch mitgegangen. Ich verstehe auch den Need von allen Firmen, die sagen so, okay, wir müssen die gleiche Scheiße seit 20 Jahren bauen, an einem Toaster, an einem Kühlschrank verändert sich nichts. Wie können wir uns denn noch absetzen? Wie können wir denn noch, so, verstehe ich, dass man jetzt die digitale Welt da rein, alles muss da verbunden werden. Ich bin dafür empfänglich. Aber dieser Toaster, der aussieht wie ein wissenschaftliches Gerät, auf dem noch steht, der heißt doch noch Revolution.
Ja. Richtig.
Toast Revolution.
Und man kann da einstellen, halt einfach, also man sieht, ich möchte es schön verbrannt, mein Toast.
Ja,
dann mache ich da.
Ja, richtig korrekt.
Per Touch kann ich das so einstellen und dann kommt er da rausgefeuert.
Ja, aber wie will man es denn sonst machen? Ich weiß ja gar nicht mehr, wie man früher getoastet hat.
Darf ich
wenn
dich
ich
mal
mich
was
da
fragen?
Schon in den Besitz reindenke.
Darf ich dich auch mal was, eine Fachfrage dazu, weil du bist ja da, nehme ich mal an, ziemlich tief drin in dem Thema, ne? Eine Funktion, die sein könnte, dass es sie da gibt, würde mich jetzt noch überzeugen, vielleicht doch ein paar Euro mehr zu investieren für einen Toaster. Und zwar kann man da so Grafiken oder Buchstaben oder Bilder drauf toasten mit dem Ding.
Ach so, ja.
So. Weißt du, weil vielleicht so ein...
Guten Morgen, Schatz.
Oder ja, oder ein Jesus-Gesicht, ne? Oder so. So eine Marienerscheinung. Geht sowas?
Ja. Das geht nicht, nein.
Da könnte man seine Abläufe und so kannst du ausdrucken mit dem Poster.
Als Toast.
Das wäre mal was.
Kann man die soll ich mal auch was...
Das wäre umweltfreundlich.
Soll ich was zum Thema Toast beitragen, zum Toaster?
Ja.
Ich habe zwei Gedanken zum Thema Toaster, nämlich beim Toaster merke ich, das ist mein ungeduldigster Moment des Tages, ist am Toast zu stehen. weil es keine Zeitanzeige gibt. Ich würde mit einer Zeitanzeige, so wie einer Mikrowelle, da bin ich wesentlich geduldiger, weil ich weiß, wie lange es noch dauert. Ich bin auch Fan von diesen Ampeln, die einem das sagen, ne, dass man nicht schon losrennt.
Ja, hat das Gerät.
Das ist eine Funktion, die ich gut finde, ist wahrscheinlich, wir sehen ja gleich den Preis, vermutlich den Preis nicht wert. Mein zweiter Toastgedanke, weil ich haue jetzt einfach alles raus, was zum Thema Toast in meinem Kopf ist. Ich habe letztens rausgefunden, dass ich denselben Toaster habe wie Kim Kardashian.
Ach was.
Ach, ja. Ich glaube, ich weiß welchen, weil den habe ich nämlich auch. Diesen silbernen, ne?
Ja. Nee, der ist nicht silber, der hat so eine cremefarbene Oberfläche.
Ah nee, da hast du einen anderen, weil ich habe denselben wie David Beckham nämlich, habe ich festgestellt bei der Doku.
Ah ja,
cool. Also ich habe so gar kein Verständnis für Leute, die auch noch, die mehr als 30 Euro für einen Toaster ausgeben.
So, Schmitty, und da komme ich jetzt mit dem
unschlagbaren
Preis.
Dann sag das der Kim Kardashian mal persönlich ins Gesicht.
Der Originalpreis war, der ist nämlich hier durchgestrichen und das, da habe ich euch vielleicht, weil hier gibt es nämlich ein Schnäppchen.
Der Originalpreis,
1.369,44 Euro. Und das ist natürlich... Ja. Ist ja natürlich Affenarsch teuer. Das ist ja klar. Ja.
Das ist ein bisschen overpriced.
Also, mein Lieber.
Aber praktisch muss man da noch Toast dazu kaufen oder hat
Nein,
man, ist der schon
Toast
dabei?
Der Toast ist nicht inkludiert. Also, und jetzt ist der unschlagbare Preis für den Smart Touchscreen Toaster ist 555,72 Euro.
Wie kommen die darauf?
Ja,
was ist das für eine bescheuerte Zahl?
Aber ich meine, du hast nie wieder ein falsches Toast.
Only a few left in stock. Also ja, da geht's richtig ab, ne? Da musst du jetzt zuschlagen.
Da sind ein paar Lügner.
Also ihr ratet aber ab, ja?
Ich weiß nicht, für 555,72 Euro für den Toast, ne? Nur, dass der eine Zeitangabe hat, ne?
Also das Ding ist, wenn der, ich wäre dafür empfänglich, wenn der nicht so beschissen aussehen würde. Der sieht einfach, das stimmt total, was du sagst, der sieht so aus, als hätte man zu Hause so ein medizinisches Gerät, was man hat, weil man chronisch krank ist.
Ja.
Und dann hätte man sich praktisch damit eingerichtet, dass dieses Gerät jetzt zum Leben gehört. Als müsste man so jeden Tag irgendeinen Wert checken, um dann zu wissen, ob man seine Tabletten nehmen muss. Ne? So sieht es aus, als hätte man praktisch seine Krankheit in seinen Alltag integriert. Und das muss ja nicht sein, weil Toast ist ja, also wenn man zu viel Toast isst, wird da eine Krankheit draus, aber nicht sofort.
Also ich kaufe den jetzt nicht, aber ich sag euch eins, wo ich dann richtig sauer bin. Wenn ihr in 2 Jahren auch in der Zukunft angekommen seid, ne, und dann so mal so nebenbei fallen lässt, ja, ich muss hier nur noch schnell, ich bin gleich im Podcast dabei, ich muss noch schnell hier den Toast am Display
einstellen.
Man sieht
dem auch an,
dann flippe ich aus.
Man sieht dem Ding einfach an, dass da die Produktdesigner, die was auf sich halten, gar nicht mitgemacht haben. Sondern da sind richtig arbeitslose Produktdesigner rangeholt worden, weil natürlich sich ein richtiger Produktdesigner, der vielleicht auch ein, keine Ahnung, ein neues Telefon erfinden könnte für eine große Marke oder so, oder irgendwie bei Porsche angestellt ist für irgendwelche Rundungen und Kurven bei einem neuen Modell. Also das ist doch richtig so ein Brotjob, im wahrsten Sinne des Wortes, für einen Produktdesigner, der gerade nichts anderes zu tun hat. Und so sieht das Ding nämlich auch aus. Hingekackt und hingeschissen.
Also wer auch keinen Bock hatte, ist der Grafiker von dieser Anzeige. Wir können die ja posten. Wenn ihr euch mal die Hand anschaut, ich hätte die Vermutung, dass diese Hand nicht wirklich diesen Toaster getoucht hat.
Das stimmt.
Sondern da irgendwie so reingefotoshoppt ist. Ich weiß es nicht.
Kann sein.
Aber... auch da gilt die Devise, wer billig kauft, kauft zweimal, deswegen raten wir von diesem Toaster ab, ne?
Also Klaas, aber auch hier, das ist vielleicht das letzte Argument, dass dieser Toaster verspricht, dass er 35% schneller toastet als andere Premium.
Das würde ich wohl erwarten, ne? 35%.
Das würde ich aber nachrechnen.
Okay.
Aber da würde ich mit dem Taschenrechner daneben stehen. So, jetzt also Toast-Content, ja, hätte man so auch nicht erwartet.
Ja.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann putzen. Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm, ja, ist genau. Ja reingepackt.
Ist ja reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Ich hätte noch einen Content und der ist an dich gerichtet, Jakob.
Bin gespannt.
Du bist ja der Einzige von uns, oder ich hatte ja auch Corona. Wir reden nicht über meine Krankheit, weil die ist ja egal, ich hatte ja nur dasselbe. Wir reden ja über dich. Und du bist ja krank zu Hause und schnupfst dann noch ein bisschen rum und liegst jetzt im
Bett.
Ich bin
nur einen Tag zurück.
Dann wird es dir morgen schon wieder besser gehen. Top. Aber ich habe für heute noch einen Service für dich, Jakob. Wenn ihr die Zeit und Muße mitbringt, es ist ja die letzte Folge, es ist die weihnachtliche Folge. Wir können hier leider keine Bescherung machen, wie wir es geplant hatten.
Ja.
Dass wir einen Kuchen essen, den uns Bummens nicht besorgt, dass wir uns Geschenke machen und so weiter. Das ist alles ausgefallen. Es gibt auch kein Glühwein. Stattdessen
das holen wir nach,
kranker Jakob zu Hause und wir sitzen hier ganz einsam. Ich habe eine kleine Weihnachtsgeschichte für euch.
Oh.
Und du könntest dich jetzt, Jakob, mal so richtig in deine Bettdecke nochmal reinkuscheln und mir einfach lauschen.
Soll ich Musik machen?
Oh, wie schön.
Das ist,
das ist cool.
Das ist die
schönste Überraschung.
Ja.
Nee, lieber nicht, oder?
Abwarten, nee.
Ja, da kommt das dicke Ende wieder, ne? Ja. Aber was wollen wir denn für den Anfang, wo du so tust, als wäre das eine schöne Geschichte?
Das hat mich bewegt.
Ja.
Und also ich liege jetzt ganz bequem.
Mal kurz dein Maul, Jakob, jetzt kommt erst die Musik hier.
Das hat mich bewegt.
Gestern habe ich Post gekriegt, in Form von einer SMS von Niki, die man kennt aus Apokalypse und Filterkaffee.
Ja, Niki von Miki.
Genau, Niki von Miki.
Liebe Grüße.
Und die hat mir einen Link geschickt zu einem Artikel von The Daily Beast. Und in diesem Artikel beschäftigt sich eine Kolumnistin mit einer Neubewertung des allgemein bekannten Weihnachtshits Kevin allein zu Hause. Ich glaube, man muss nicht erklären, worum es da geht. Jeder hat den 100-mal gesehen. Es ist die
gerade erst geguckt.
Siehste, der ultimative Weihnachtsfilm.
Home Alone.
Und in dem Artikel geht es darum, sie hat einen Weg gefunden, wie man, wenn man den Film richtig liest, der wesentlich besser wird, auch beim 100. Mal anschauen. Leider aber auch den Nachteil hat, dass man, wenn ich euch das jetzt erzähle, ihr diesen Film nie wieder so gucken könnt wie vorher.
Ja, ich habe 1000-mal gesehen, ist mir egal.
Naja. Also es ist wirklich das Ende deiner Kindheit.
Ja, aber ich habe den
wirklich... Nimm die grüne Pille oder die rote? Die blaue oder die rote?
Ja, aber ich habe den wirklich elendig kaputt geguckt, den Film, jetzt schon.
Ja.
Also ich wäre froh um eine neue Lesart, selbst wenn das bedeutet, dass sich am Ende irgendwie, keine Ahnung, dass man sich ekelt oder ich weiß nicht, was da jetzt kommt.
Es zerstört den Film ein bisschen, aber es ist. Ich habe dann mir selber noch Gedanken gemacht zu dem Artikel. Ich möchte, also wie gesagt, die Erkenntnisse beruhen zu 90% über dem, was in diesem Artikel beschrieben ist. Plus, es macht wahnsinnig Spaß, darüber weiter nachzudenken. Und da habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Na, Jakob, bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich habe ihn gerade erst gesehen. Kannst ich alles auch zerstören.
So, okay. Jeder kennt die Story. Jetzt gehen wir mal davon aus. Ihr habt alle Sixth Sense geguckt.
Ja.
Ja, kennt man auch. Die Story muss man auch nicht weiter erklären. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Grundprämisse des Films ist, dass Kevin, und das ist der traurige Part, verstorben ist.
Mhm.
Er lebt zum Zeitpunkt, als der Film beginnt, nicht mehr. Und er ist wahrscheinlich irgendwann um die Weihnachtszeit verunglückt, verstorben, wie auch immer.
Geht das schön los, ja.
Richtig. Die Familie leidet sehr unter dem Verlust, aber die, sagen wir mal, die ganze Familie versucht, den Tod zu verdrängen von Kevin. Klappt nur nicht, weil Kevin lebt als Geist in diesem Haus weiter. Und die Angehörigen sind ultra genervt von Kevin. Das sieht man im Film, hört man die ganze Zeit. Er kriegt die ganze Zeit nur gesagt, dass er sein Maul halten soll, dass er das falsch gemacht hat, dass er hier
aber,
nicht rumnervt.
Aber schon als Geist. Die sind schon im Geist schon gestört.
Schon als Geist, aber man muss es metaphorisch sehen. Sie sind eher davon gestört, dass sie die Erinnerung nicht loslassen können, dass er immer wieder auf ihren Alltag einwirkt, dass die Mutter immer traurig ist durch ihn. Und sie versuchen, ihn zu verdrängen.
Ja.
Und er ist ein, in dem Fall, nerviges Objekt im Haus.
Ja, ein Störenfried.
Ein Störenfried. Es ist auch da eine Metapher eingebaut, er traut sich nicht auf den Dachboden des Hauses, das findet er gruselig und er hasst es, im Keller rumzulaufen. Da ist dieser Ofen und so, auch super gruselig. Er ist also, und das ist das Zeichen dafür, ein Wandler zwischen den Welten. Er kann sich eigentlich nur in der Mitte des Hauses aufhalten und schafft es nicht in den Dachboden oder in den Keller. Er klebt sozusagen zwischen den Welten.
Eine unerledigte, ruhelose Seele.
Absolut. Jetzt entschließt sich die Familie jetzt mal, wir müssen da mal loslassen, wir müssen mal von dem Kevin wegkommen. Wir fahren jetzt zusammen nach Paris und vergessen das ganze Drama um unseren Sohn, vergessen wir jetzt und lassen ihn mal auch wortwörtlich zurück. Sie fliegen los, gehen los und die Mutter ist aber die Einzige, die wirklich nicht loslassen kann. Die merkt auch auf dem Flug, dass sie noch nicht bereit ist, nach Paris zu fliegen, sie da loszulassen. Sie denkt so, scheiße, ich habe Kevin vergessen. So, währenddessen kämpft Kevin zu Hause gegen diese feuchten Banditen. Also
Später die klebrigen Banditen, da sind es die feuchten Banditen.
Die feuchten Banditen. Und das sind im Grunde Dämonen, die versuchen negativ auf Kevin einzuwirken und ihn in diese, in den Abgrund zu ziehen, also in die Welt der Toten.
In den Keller.
In den Keller und so. Und man merkt es auch daran, dass das garantiert keine Menschen sind, weil die überleben ja alles. Ne? Die fallen da die Treppen runter, die werden angesteckt
und. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was in deinem Bild der Nachbar für eine Rolle hat.
Du meinst den Salzmann?
Den Salzmann.
Ja, der Salzmann ist nämlich folgendes. Salz kennt man, wenn man zum Beispiel irgendwo einzieht, dann kriegt man von den Nachbarn Brot und Salz. Es zeigt, es ist vor allem auch ein Symbol, dass es, das Böse abgehalten wird. Und dementsprechend streut er immer Salz aus, weil der ist in Wirklichkeit, ist er auf der Seite von Kevin. Im Kampf gegen diese Dämonen, die den
versuchen. Ist er ja auch wirklich, ist er dann wirklich, am Ende wirklich.
Ne? Genau. Und das heißt, als Symbol dafür streut er immer Salz aus, versucht da irgendwie den Kevin zu bewahren, der da in dem Kampf zwischen Unterwelt und Realität ist. Derweil versucht die Familie, die Mutter, zurückzukehren, weil sie einfach nicht loslassen kann von ihrem toten Sohn. Sie muss akzeptieren, sie ist noch nicht bereit für ein Leben ohne ihn. So, auch nicht ein Kurztrip nach Paris. Sie kommt zurück, also der Kampf zwischen Kevin und den Gangstern geht halt so aus, wie er ausgeht. Das Heim ist beschützt und letztlich, als die Mutter zurücktritt, die Familie zurückkommt und Kevin wiederfindet, ist die Freude groß. Sie hat sich dazu entschlossen, dass sie einfach, sie nimmt es an, dass sie noch nicht bereit ist und dass Kevin ein Teil ihres weiteren Lebens ist, auch wenn er für viel Chaos sorgt und der letzte Schritt, wenn sie das Haus sieht, wie das verwüstet ist und dann gibt es noch einmal so ein Kevin. Ne? Also es bleibt chaotisch mit ihm, es ist ein Geist, der ist ein Quälgeist im wahrsten Sinne, aber sie lernt damit zu leben und akzeptiert auch, dass dieser Trauer, dieser Verlust auch dazu führt, dass das, was sie am meisten liebt, nämlich ihre Zuhause, ihre Heimat, durch auch diesen Geist beschützt wird. Und das ist Kevin nochmal neu gesehen. Es gibt noch tausend Hinweise, wenn man sich das genau anschaut und auch was für Worte gesagt werden, welche Sätze gesagt werden, die passen alle. Seht einfach Kevin allein zu Hause als Fortsetzung von Sixth Sense.
Das ist das Ding. Das ist eigentlich für alle, die zu Hause einigermaßen bibeltreu sind, da kannst du auch jede Seite 20 Mal lesen und immer steht was anderes drin, ne?
Ja.
Ja.
Aber das ist eine wunderbare Erklärung, finde ich, für viele Ungereimtheiten des Films. Also zum Beispiel diese Banditen, die kommen dann das erste Mal, die Einbrecher kommen das erste Mal zum Haus und hat Kevin sich ja überlegt, wie kann er die erstmal abschrecken. Und dann hat er mit so Pappaufstellern, gibt er dann durch Schattenrisse vor, dass da die ganze Familie am Abendbrottisch ist. Und so Michael Jordan fährt dann so am Fenster vorbei und so. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt bei dem Film, warum hören die nicht einfach auf, da einbrechen zu wollen? Die sehen, da ist die Bude voll. Beim nächsten Mal spielt er diese Tommy Gun Maschinengewehrschüsse Scheiße ab und die hören einfach nicht auf einzubrechen. Die hätten ungefähr 100 Mal sagen müssen, ey, let's call it a day, hier sind noch andere geile Häuser, wo keine Sau wohnt, aber die gehen immer wieder zurück und noch ehrgeiziger, als sie merken, da ist ein 8-Jähriger drin.
Ja, weil also, sie die rastlose Seele von Kevin wollen.
Sinn. Ich habe letztens...
Diese Erklärung macht damit komplett Sinn. Auch übrigens, warum der Salzmann, der vor dem hat Kevin ja so sehr Angst und das spricht der Salzmann dann in der Kirche an, als sie aufeinandertreffen. Dann sagt er, du hast Angst vor mir. Und den Salzmann trifft er auch vorher im Supermarkt und hat auch wieder Angst vor ihm. Warum sagt dieser scheiß Salzopa nicht einfach mal so ein nettes Wort und sagt, ey, guten Morgen, ich sehe, du hast ein bisschen Angst, aber ich bin hier nur ein netter Opi von nebenan. Das gibt auch nicht eine Szene, wo der mal diese Sorgen rausnimmt von dem 8-jährigen Bub, ja, den er immer nur allein, sie sagt einfach, Mensch, ey, du guckst immer so eng, sie wollte nur kurz sagen, ich bin der Heinz von nebenan, alles gut.
Aber was erwartest du von dem Weltenwandler, ne?
Ja, exakt, so macht's Sinn. Ja. So macht's
ich habe letztens,
Sinn, ja.
Weißt du, wie ich mich erinnert habe an den Film? Ich habe letztens aus Versehen den falschen Dings da gedrückt in der Dusche und dann kam aus der oberen Dusche kam auf einmal ein Riesenschwall kaltes Wasser raus.
Ja.
Und da habe ich so geschrien wie der Marv. Der Marv, wenn er sich, wenn er sich verbrennt oder so, ne? wenn er diesen Türknauf anfasst oder irgendwann schreit dieser Große von den beiden, Marv.
Ja.
Der schreit dann immer so, wah! So. Ja. Und ich habe genauso geschrien und dachte ich, und dann werfe ich danach wirklich überlegt, woher kannte ich diesen Schrei? Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe wie so ein Ohrwurm von meinem eigenen Schrei gehabt. Dachte, das kam mir bekannt vor. Ist das ein Déjà-vu oder was ist hier los? Und dann fiel mir ein, nein, ich habe genauso geschrien wie der Typ aus Kevin allein zu Hause.
Und dann, was auch wirklich süß ist, dass die dürfen ja nicht fluchen, ne? Die dürfen ja nicht what the fuck sagen, weil das ja ein Kinderfilm ist. Und deswegen denken die sich irgendwann so eine ausgedachte Kauderwelschsprache aus, mit der einfach geschimpft wird. Also besonders gut zu sehen bei Joe Pesci, wenn man es in der Originalsprache sieht, wie dann so, der macht einfach nur so Laute von sich, die auch gut schimpft.
Naja, vor allem Joe Pesci, der muss ja auch aufpassen, an welchem Set er gerade steht. Also der kann jetzt da nicht auf einmal den Kugelschreiber rausnehmen und den Kleinen da dem Erdbogen gleich machen und dann merken, oh, halt, stopp, wir sind ja gar nicht bei Casino. Ich bin ja gar nicht Nicky Santoro.
Ja.
Ja, das ist aber interessant. Ja, gut, die Unschuld nimmt es dem Film ein bisschen, aber ich finde nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren jetzt mittlerweile, jetzt hat doch auch Macaulay Culkin vor kurzem den Stern gekriegt auf dem Walk of Fame.
Mhm.
Warum auch immer jetzt erst? Ist ihm irgendwie aufgefallen, dass er damals durchgerutscht ist? Vielleicht darf man auch erst den Stern als Erwachsener haben oder vielleicht ist das beim Bundespräsidenten, man muss 40 sein.
Ich glaube, die haben abgewartet, bis die Heroinsucht ein bisschen nachlässt.
Das ist wie beim Bundespräsidenten.
Ja.
Ja, genau. Wo man einfach sagt, der muss nicht viel können, aber so 2-3 Voraussetzungen muss er erfüllen und Frank Walter ist top drauf jetzt wieder und da hat es auch was gebracht.
Das stimmt.
Ja, vielleicht war es so bei Macaulay Culkin. Ich habe noch was Schönes und zwar ist das ein Post von Johanna Adoyan, die Journalistin und Autorin Johanna Adoyan hat bei Instagram was Interessantes und zwar hängt das zusammen mit dem Film, der gerade läuft. Also ich glaube, deswegen ist sie darauf gekommen. Es gibt auch gerade Girl, You Know It's True, den Milli Vanilli-Film, ja, wo auch Matthias Schweighöfer spielt, Frank Farian. Mhm. Große deutsche Produktion, Riesenfilm, auch glaube ich echt wahnsinnig teuer und habe jetzt von vielen gehört, ziemlich gut und muss man sich mal angucken. Aber sie hat dazu wahrscheinlich, wenn man sich jetzt halt auf einmal wieder mit diesem Fall beschäftigt, also das vielleicht für alle, die das nicht wissen, also Milli Vanilli war eine Band, wahnsinnig erfolgreich aus Deutschland heraus, die haben einen Grammy gewonnen und so und dann kam aber raus, dass der Frank Farian, der Produzent, da einfach nur zwei da gesucht hat, die da schön tanzen können und super aussehen und ein bisschen internationalen Eindruck machen, aber eigentlich gar nicht selber gesungen haben, weil er auch gesagt hat, also viel habe ich auch selber eingesungen, aber wer will das sehen?
Ja.
Ja, so, das ist jetzt mal die Kurzform.
Bei TikTok wäre das jetzt nicht das Problem, ne?
Ja, genau. Heutzutage gar kein Problem, ne? Die Elevator Boys, ne? Ja. Dann sagst du einfach, kannst.
Na Moment, die singen
mittlerweile,
selber,
aber die sind.
Pass auf, wir wollen mit denen kein Beef. Die sind viel cuter als wir.
Ja,
ein
Cute Out würden wir nicht überleben.
Nein.
Ein Cute Off. Wenn wir so, ja, weißt du, wenn wir uns so bei High Noon in so einer Westernstadt so gegenüberstehen,
genau,
und gucken, wer kann sich, ja, cuter angucken, mhm, und so, und dann sind wir wie
da
bei.
Sind wir so gefickt,
wie Clint Eastwood, so ein Zoom auf die Augen und so. Da können wir einfach einpacken, die machen uns fertig.
Komplett.
Ist meins doch gar nicht, aber die sind doch damals berühmt geworden, ohne überhaupt zu singen. Weißt du, es wäre ja da auch gut gewesen, nach dem Wort, ihr könnt gar nicht singen, okay, dann seid ihr einfach so, einfach cute. Das geht mittlerweile, weil die Kultur sich praktisch so kaputt entwickelt hat dahin. Aber damals musste man noch irgendwas können, wenn man prominent werden wollte. Ja. Und dann sind sie überführt worden und dann mussten sie halt hier, wie damals Heino sein Echo da, muss er wieder zurückschicken oder was.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich fand einfach nur die Geschichte, die jetzt wahrscheinlich dann dadurch nochmal wieder aufkam und die wollte ich einfach hier nochmal verlesen. In den 80ern hat sie da geschrieben, habe ich Milli Vanilli manchmal beim Ausgehen gesehen, im P1, wo sie eine Zeit lang jede Nacht waren, also in dieser berühmten Münchner Promi-Disco, wo auch so halb Bayern München, glaube ich,
gezeugt wurde.
Kinder gezeugt haben, ne? Wo praktisch die alle da sich ein bisschen neu, besser kennengelernt haben. Wenn sie tanzten, in meiner Erinnerung läuft dazu immer I've Got the Power von Snap, flogen ihre Haare, alle starrten sie an, aber so, dass man es nicht merkt. Rob Pilatus, auf, ne, da ist noch ein Foto von den beiden, ne, starb 98, wurde nur 33 Jahre alt. Fab habe ich kürzlich in Berlin zum Interview getroffen, er war wahnsinnig nett und hat eine lustige Geschichte über Michael Jackson erzählt und die hat es nicht mehr ins Interview geschafft, aus Platzgründen.
Okay.
Und die hat sie hier dann nochmal nachgereicht und fand ich einfach nur so kurios, wenn man sich vorstellt, was da wirklich passiert ist mit denen. Also das waren, man sagt immer so, ja, die waren Weltstars, aber wir waren, glaube ich, ein bisschen klein, um das so wirklich komplett mitbekommen zu haben. So.
Also doch, ich habe das schon. Also
mich hat es zumindest nicht so interessiert und die Ausmaße. Aber die haben wir hatten auf CNN gesehen, dass Michael Jackson in einem Teich hinter seinem Haus zwei Koi hatte, also zwei Fische, die er nach uns benannt hatte.
Nein.
Also Michael Jackson. Wahnsinn. Und die hießen Milli und Vanilli. Der eine hieß Milli, der andere Vanilli. Und irgendwann kontaktierte uns sein Management, wir seien zu ihm nach Hause eingeladen. Und wir also hin. Und da hieß es dann, wir sollen ihn suchen.
Er war, aber waren die nicht zu alt für Michael Jackson?
Ja, eben so. Ne? Also,
für seine Suchspiele?
Ja, für seine Suchspiele waren die wahrscheinlich zu alt. Aber das ist dann auch, die haben es auch, ich sag mal, ziemlich, ich finde die Pointe eigentlich ganz gut, wie sie damit umgegangen sind. Weil das ist ja natürlich, also jetzt in dem Fall, jetzt, ne, weil da macht sie eine Tür auf, ne, da ist es mit, der hatte einen Knall, trifft es nicht ganz, weil das ein bisschen untertrieben ist, was der hatte. Aber in dem Fall war es jetzt einfach mal ein gehöriger Knall. Also man sollte den suchen, weil er gerne Streiche spielte. Ja. Er war also im Haus. Die waren bei Michael Jackson zu Hause. Irgend so ein Angestellter sagt, der ist hier irgendwo. Der sitzt hier irgendwo im Schrank. Und ja, ihr müsst ihn jetzt suchen.
Und dann kam die Mutter aus Paris zurück.
So. Und die stehen da. Und darauf hatten wir aber keine Lust, haben die gesagt. Und wir haben ihn dann nicht getroffen. Was ich bedauere. Aber wir waren, um jetzt mal sagen, jetzt kommt der creepy Part, aber wir waren in seiner Nähe und wir haben ihn auch lachen gehört. Das heißt, der saß da kichert hinter der Gardine. Und Milli und Vanilli, Alter, laufen durch das und machen Mäuschen und sagen mal piep. Ja. Und irgendwann haben die gesagt, das ist uns zu blöd, ey. Wir gehen jetzt hier nebenan und trinken Bier oder so. Und wenn der feine Herr irgendwann nochmal aus seinem Kabuff kommt, dann kann er Bescheid sagen. Das ist doch witzig, oder? Dass man sagt, ich war bei Michael Jackson zu Hause und wir haben den aber nicht gefunden.
Das mache ich auf jeden Fall das nächste Mal, wenn einer von euch zu Besuch kommt. Dann sage ich auch, ich bin versteckt.
Das mache ich im nächsten Podcast.
Das mache ich, wenn der Heizungsableser kommt.
Herrlich.
Ja, das ist schon lustig, ne? Wir haben, ich habe hier noch so ein paar, wir müssen ja auch Checker fragen.
Ja, bevor wir zu den Checker, ich habe ja auch noch
wir haben so viel zu erledigen, weil die Leute, wir müssen jetzt, ich habe so eine Art Service-Gedanken, weil wir müssen jetzt erstmal alles weg.
Ablage 2023.
Ja, weil dann ist ja jahrelang, dann entlassen wir praktisch die Leute in die komplizierteste psychosoziale Situation, die man überhaupt nur haben kann, nämlich frei, alle Verwandten da, Erwartungsdruck, Geschenke, Urlaub und so weiter und so fort.
Mhm.
Da müssen wir jetzt ein bisschen was machen.
Ich habe noch eine Frage an Jakob. Sag mal, warum bist du noch nicht bei Fretz?
Bei was?
Bei Fretz.
Ich bin bei Fretz.
Was ist Fretz?
Ich bin bei Fretz.
Du bist da auch klar.
Was ist das?
Instagram Fretz.
Ach das? Ach Fretz. Ach so.
Also nachdem
ich
bei Blue Sky mich angemeldet habe, weil der liebe Kollege Arne mir da noch so eine Invitation hatte für mich und da gemerkt habe, da ist ja gar nichts los. Wollte
heißt
ich
das Invitation?
Invitation heißt so. Es, ne? Vielen Dank, Klaas. Ich weiß, du hast als einziger, beherrschst du Oxford-Englisch.
Ja. Das heißt überhaupt nicht
deswegen
Invitation.
Danke ich dir für die Korrektur.
Ja, aber teilweise nehmen das Leute dann auf in ihren eigenen Sprachgebrauch und das
ist. Exakt, da müssen wir die vor beschützen. Ja. Jedenfalls wollte ich dann bei Threads nicht mitmachen, bis ich gehört habe, man übernimmt da ja seine Follower und muss nicht extra neu die Leute suchen, die man interessant findet, sondern die sind dann automatisch drin und da habe ich dann auch mitgemacht. Deswegen, ich bin da, aber ich habe da nicht so einen großen Aufstand drum gemacht, weil ich will da nicht irgendwas posten, sondern eigentlich nur glotzen, was da los ist.
Ich habe ein komplettes Fotoshooting organisiert. Ihr könnt ja mal gucken, bei Threads habe ich, wie sagt man, bei Frontloading habe ich betrieben.
Ja.
Ich habe direkt am Anfang meines Accounts habe ich den heißesten Content rausgeballert und ich habe tagelang habe ich mit meinen Leuten zusammengesessen und habe mir Outfits überlegt und habe ein Shooting gemacht extra für meinen Auftritt bei Geil. Threads. Ja, weil ihr nämlich irgendwann nur noch auf dem Datenhighway nur noch meine Rücklichter sehen werdet.
Was sind eure Eindrücke von Threads?
Das ist ja scheißegal halt so. Und das finde ich eigentlich ganz gut daran. Also bislang ist es noch so richtig, richtig dämlich. Und das werde ich auch, glaube ich, beibehalten in der Behandlung meines Accounts, dass man also nur dummes Zeug da reinschreibt, niemanden beleidigen, keinen nicht sagen, was ist oder so, sondern nur so richtig... Richtig absichtlich, richtig dummes Zeug werde ich da reinschreiben.
Das ist ein schönes Vorhaben. Ich
also ich finde auch im Vergleich zu X, wo wenn ich das öffne, ich eigentlich wirklich nur noch einen Mix aus totgeschossenen Kindern und rechten Parolen lese und wirklich keine Lust mehr habe, das aufzumachen, ist das ja wirklich ein Ort der Glückseligen bisher, oder? Und wie lange dauert es jetzt, wie lange wird das so bleiben, Schmitty?
Ja, es gibt eine Achillesferse an der ganzen Sache, die ich so ausgemacht habe und vielleicht irre ich mich auch, vielleicht über. Ich glaube, dass Twitter und X, also über X müssen wir eigentlich gar nicht reden, aber wenn man jetzt mal das alte Twitter nimmt, war das ja durchaus auch mal eine Plattform, wo so ein bisschen auch die Skills, die man vielleicht beim Schreiben hat, die Pointe, dass man irgendwie pointiert, irgendwie in den 180 Zeilen was runterbringt. Es war teilweise auch ein guter Austausch, bevor das alles den Bach runterging. Und man merkt jetzt durch diese Tatsache, dass man bei quasi die Follower von Instagram darüber holt, dass da natürlich auch die Zielgruppe oder komplett die Belegschaft von Instagram darüber wechselt, aber auf eine Social Media Plattform, die in erster Linie sich an das geschriebene Wort richtet. Also jetzt
mache ich schon mal nicht mit.
Macht man eigentlich schon mal nicht mit, ne?
Nee, ich mache aber jetzt auch schon nur Fotos.
Ja, aber gedacht, kann dafür, ja dafür gibt es ja Instagram eigentlich.
Ja, mir doch egal, können mich mal. Ja. Ich mache, was ich will.
Und das Witzige ist bislang zu ein bisschen so die Hilflosigkeit von den ein oder anderen zu sehen, dass sie, wie sie mit dieser neuen Plattform umgehen sollen. Also es sind jetzt halt ganz viele auch Influencer, sehr schöne Leute, vielleicht auch mal der ein oder andere Fußballer und so, die jetzt plötzlich auf einer Plattform sind, die sich in erster Linie auch an das geschriebene Wort wendet. Und das ist irgendwie noch ganz... sowieso ganz schön, da bin ich sehr gespannt, also
da will ich auch die Kultur will ich sofort brechen, deswegen habe ich auch sofort mein Shooting organisiert. Ja. Ich habe ja mehrere Tage geshootet,
ja.
Nur dafür. Und da haben wir mit unserem Team so lange gesessen, ob wir uns da jetzt auf einlassen sollen, dass wir den kompletten Beauty-Part, über den ich ja große Teile meiner Karriere mittlerweile fahre, ob wir den einfach so hinten überfallen lassen sollen. Wäre dumm.
Wäre dumm. Nee, dafür ist das dann richtig. Ich finde es auch immer spannend, das war bei Blue Sky so, aber das ist vor allem jetzt auch bei Threads so, dass man sieht, die ganzen Leute, die so, also jeder, der auf diese Plattform kommt, denkt, wenn er jetzt richtig handelt, ne, ist er der neue El Hotzo. Jetzt hat er so 24 Stunden
Zeit. Und das will ich auch sein, ja, der neue El Hotzo. Ja. Was muss ich tun?
Ja, deine Bilder posten, ist super.
Meine Bilder.
Ja. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist so, die denken alle, jetzt ist nochmal Stunde Null. Jetzt kann ich das, was ich verschlafen habe bei Instagram und Co., das kann ich jetzt nochmal nachholen. Jetzt nochmal voll Gas geben. Ich muss jetzt 247 Postings am Tag machen und hoffen, dass ich mich da ganz vorne in die erste Reihe des Algorithmus spiele. Das ist mein Time to shine. So. Und das ist auch irgendwie ganz spaßig zu sehen. Was? Und jetzt kommen wir zu den negativen Sachen. Ich stelle euch einfach eine Frage. Ich möchte es nicht bewerten. Aber es war ein Trend bei TikTok, der da schon super, super ärgerlich war und irgendwann wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde, so gefühlt. Und der wurde jetzt aber 1:1 übernommen und erlebt da ein Revival. Und zwar ist es der sogenannte, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber Company War.
Bitte was?
Company War.
Das was ist das?
Habe ich noch nie was von gehört.
Ja, ihr habt schon mitgekriegt, dass sich vielleicht auch, vor allem bei TikTok war das so, dass sich Firmen ihre Social Media Accounts gegenseitig battlen. Oh. Das heißt, ProSieben battelt sich auch aktuell bei Threads mit der Deutschen Bahn. Dann heißt es so, die machen
das
dann
aber so, sowieso, was soll denn das? Was ist da los? Er hat irgendwie unserem Pressesprecher da Ecstasy gegeben oder was ist los? Warum, was ist mit dem Account los?
Also,
ist das eine Metaebene, die ich nicht kapiere oder wurden die einfach gar nicht mitgeliefert? In dem Paket oder was ist da los?
Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Das beruht alles auf diesem Battle der Companies ja, und da heißt es dann nicht ProSieben mit P, sondern ProSieben.
Ja, genau, das ist so
im
Humorbereich Check24, ne?
Ja, und dann ist es dann halt witzig, dass wenn sich ProSieben macht eine spaßige Bemerkung über den Deutschen Bahn-Account, dass die Züge da zu spät sind und
ist
so.
Ist das so?
Sind im die Gegenzug,
zu spät manchmal?
Ja, gibt es dann Kommentare, dass bei ProSieben sehr viel Werbung läuft und die... ja,
nein, das ist schön wär's.
Ja. Dann macht Prime Video noch irgendwie mit und dann kommt auf einmal noch Otto.de um die Ecke und will auch noch und Dr. Oetker will auch noch was schreiben. Jeder ja, witziger als der andere.
Immerhin mal ein Doktor.
Und er wird sich da so wie früher beim Rap. So, also statt Akro Berlin gibt es jetzt hier Dr. Oetker versus ProSieben.
Ach, jetzt verstehe ich das, weil ich bin natürlich da, habt ihr die also ne, da bin ich nicht weit genug rausgezoomt, um die Gesamtmatrix zu erkennen. Mhm. Dieses mittlerweile weit verzweigten Konflikts wohl. Ist das so eine Art... Eisbucket Challenge für, also ist es so in der Kultigkeit?
Es ist noch viel kultiger, als du es dir vorstellen kannst. Das ist unfassbar kultig alles. Mhm. Ich habe das jetzt ohne Wertung abgegeben, hoffe ich. Habe das, glaube ich, neutral
auch.
Jetzt.
Ich auch. Ich habe es auch ohne Wertung abgegeben. Ja. Ich finde es auch cool. ProSieben.
Ja. Vor allem, es war schon 5 Jahre bei TikTok, war das Thema eigentlich schon durch, ne?
Ja, gut, aber da habe ich nichts dagegen, muss ich sagen. Wir wollen es ja auch nicht ins eigene Fleisch schneiden, ne? Also altbewährt ist nochmal aufzufrischen.
Ja, das stimmt.
Ja. da wollen wir nicht päpstlicher werden als der Papst, Thomas. Das ist ja wohl Quatsch.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmidti, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage es noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ich habe ein Problem und zwar hat mir Laura geschrieben, die war auf einer Hochzeit, also irgendeine Laura, ne, die kenne ich natürlich nicht persönlich.
Oh nee, wir wollen nie wieder auf Hochzeitssachen antworten, nie wieder.
Wegen dem Zirkuszelt.
Oh, ja, da haben wir nur Ärger gehabt.
Wir hatten doch gar keinen Ärger, die hatten Ärger. Ja, aber das ist doch alles, das geht doch alles an Konstantins Adresse.
Wir wollten dann guten Rat geben, uns nützlich machen und hatten wieder nur Ärger.
Ja.
Aber das ist ein sensibles Thema. Also
nein, in dem Fall nicht.
Ja.
Also das ist ein kompliziertes Thema, wie man jetzt damit umgeht. Also die waren auf einer Hochzeit, das war auch wie so ein Hotel und so. Und das gehörte dem Ex-Mann von Vicky Leandros.
Random Info.
Ne? Das, wo die da gefeiert haben.
Ja.
Und dieser zeigte uns auch unsere Zimmer. Und neben unserem Saal schien eine Promi-Party zu sein, denn Vicky Leandros lief mehrfach durch unseren Saal, um zu den Toiletten zu gelangen. Auch während emotionaler Reden und so weiter. Das heißt, der Brautvater hat dann da eine Rede gelesen oder was, ne? Und alle hatten so eine Träne im Knopfloch und dann kam...
Und die hatte Druck auf dem Kessel.
Und dann kam Vicky Leandros reinmarschiert und hat so, ja. So, weißt du, mit so einer... Ich stelle mir so vor, dass die so halb angesoffen mit so einem Glas Champagner so reingestöckelt kommt und mit so einer wilden Tanzfrisur so sagt, huch, ne? Und dann so, irgendwie, ich muss nur mal ganz kurz mal eben zum Klo. Das war schon merkwürdig, aber der Höhepunkt war, als H.P. Baxter gegen Mitternacht sichtlich breit mit zwei Frauen auf unserer Tanzfläche auftauchte.
Nice.
Natürlich rasteten alle aus. Klar. Und machten Fotos mit ihm, aber er wirkte nicht richtig ansprechbar und tanzte mit seinen Begleiterinnen. Und bis heute ist nicht geklärt, ob er auch unsere private Getränkepauschale nutzte. So, wie verhält man sich auch als Gastgeber in so einer Situation? Hätte man das Personal bitten können, H.P. Baxter hinaus zu begleiten? Nach einiger Zeit verschwand er.
Das war auch ein Geist, naja.
Na, wer weiß. Aber soll man jetzt sagen, er soll sich beteiligen an der Getränkepauschale? Soll man ihm ein paar Bons geben oder ist er, weil er H.P. Baxter ist und sonst praktisch, wenn man ihn jetzt gebucht hätte, ob man ihn nur will oder nicht, ja. Hätte er auch viel, also soll er praktisch ein Flatrate-Bändchen einfach so kriegen, weil er H.P. ist? Also
selbstverständlich. Du,
wenn ich, hier, hier eine Hochzeit habe, genau, der adelt das ja.
Ja.
Also das ist ja noch 20 Jahre später, ja, ist es die Hochzeit, ja, bei der H.P. Ja. Baxter besoffen.
Gülcan hat viel Geld bezahlt damals.
Exakt.
Da sind ja Scooter aufgetreten. Und das war richtig teuer. Und Steven Gätjen hat moderiert, Never Forget.
Wirklich?
Na sicher. Steven Gätjen hat die Hochzeit von Gülcan moderiert auf ProSieben. Gülcans Traumhochzeit. Und H.P. Baxter ist, also Scooter, sind aufgetreten. Und Steven Gätjen...
Das mit Scooter wusste ich noch, aber Steven Gätjen hat das moderiert, ja?
Naja, da ist er so, als Löschblatt hat er sich da so ein bisschen rar gemacht und war natürlich auch jetzt unter den Aufmerksamkeitsleuchttürmen, konnte man sich natürlich auch gut zurückziehen, aber wir wollen das hier nochmal hervorheben und auch in der Gegenwart nochmal einen Marker dran machen, dass das so war.
Ui.
So, also was macht man? H.P. Baxter, sagst also, du, adelt die Veranstaltung. Ja sagen,
es eradelt einerseits die Veranstaltung, auf der anderen Seite, ich erinnere mich an einen Geburtstag von Joko, bei dem H.P. auch zu Gast war.
Oh, da erinnere ich mich
auch.
Der ist nicht geadelt.
Der nimmt schon, der, naja doch, doch, also, doch aber doch. Der trinkt auch schon viel aus der Pauschalen raus. Das muss man einfach wissen. Also das ist jetzt, damit man es auch ins Verhältnis setzt, da geht es jetzt nicht nur so knieselig um was, zwei Longdrinks.
Aber es ist
so
eine Getränkepauschale.
Der da schon richtig,
das ist doch, ja, nicht, das ist doch nicht leer irgendwann.
Ja, aber der trinkt da ja schon, sagen wir mal, im Ballermann-Kategorien bestimmt drei Türme runter, ne, auch von der Pauschale.
Ja.
Und da, also er ist dann ein wesentlicher Treiber, einfach muss man sagen.
Ja, aber eine Pauschale ist doch das, genau das richtige Mittel, wenn der droht zu kommen.
Ja.
Dann ist doch besser, ja, man stimmt. Sagt vorher, hier offene Bar und so viele Leute sind wir, mit dem rechnet ja keiner.
Und ich meine, sie schreiben ja auch, dass er H.P. da schon angeschossen war. Das heißt, wahrscheinlich hat er dann gar nicht mehr so doll zugelangt.
Schon,
und ich finde gesagt, also.
Er kam schon
er
vorbereitet
mal,
zur Party.
Exakt. Er ist auch erstmal eine Gesamterscheinung. Und ich muss sagen, nachdem ich ja auch die HP-Doku gesehen habe, ist es eigentlich einer meiner größten Wünsche für 2024, einmal mit HP besoffen im Club zu feiern. Weil das sah so witzig
also
aus.
Also, das ist ein erreichbares Ziel, sag ich mal. Also.
Das würde ich so, so gerne machen.
Ja, also, da gebe ich dir 4, 5 Adressen, wenn du die einfach mal abklapperst.
Ja, bitte.
Dann
und ich will auch so besoffen wie H.P. in der Doku so umfallen, mir eine Rippe brechen. Das muss alles mit dabei sein im Paket. Und deswegen, also die sollen sich was schämen, überhaupt die Frage gestellt haben, die sollen sich freuen, dass H.P. da war.
Ich fahre vorher hin in den Laden, wo du dich dann triffst mit ihm und dann mache ich den Kreuz, ja, auf dem Boden, wo du dich volllaufen lassen musst, damit,
geil,
du mit der Rippe genau auf die Stufe knallst, bei der das passiert ist.
Sehr gut. Ja. Und ich finde, Vicky Leandros hätte man einfach nach dem 6. Klogang einfach mal bitten können. Ich stelle mir übrigens so vor, dass irgendwie der Vater der Braut redet, gerade bewegende Worte, dann hört man immer so ein gedämpftes Spülen in die Pausen, während die Leute schon so durch so eine Tür. Und da hätte man, finde ich, Vicky Leandros nach dieser Belästigung ruhig mal bitten können, noch einmal hier das Karussell zu singen.
Ja, oder sie könnte doch, oder Ich liebe das Leben hätte sie doch nochmal singen.
Das meine ich doch.
Also ist das das, ja.
Das Karussell wird sich weiterdrehen. Oh, das, ja, hätte ich mir schön vorgestellt.
Ich habe auch noch Checker-Fragen, die zum Weihnachtsfest passen.
Ja, wie gesagt, ich bin, fühle mich verpflichtet,
ja,
gewisse Vorbereitungen zu treffen, dass die Leute einfach gestärkt, also dass wir das Täschlein, ja, packen mit vielen Werkzeugen, die man braucht am Heiligabend.
Es sind zwei Stück mit
Tim. Aber spielen wir dann auch den Bumper davor?
Ja, den
können wir
Bumper
doch reinschneiden.
Nix, hier wird nichts reingeschnitten.
Baywatch Berlin, checkerfrei. Wir checken das für dich.
Wir haben das schön verhampelt mit dem Bumper. Was? Das bleibt auch so. Ne?
Ist doch egal. Ja. Wir müssen hier nichts reinschneiden. Was?
Können wir auch noch schön rumschneiden nochmal vorweg?
Ja. Nein.
Aber nein. Nein.
Wird nicht geschnitten.
Nummer 1. Carina fragt. Ich hätte da eine ziemlich wichtige Checkerfrage. Ist es in Ordnung, wenn man in Weihnachtskarten, vor allem die, die an die engsten Familienmitglieder gehen und sehr persönlich sind, auch nochmal persönliche Kritik und Makel des anderen ansprechen? Mein Bruder schreibt gerne nochmal rein, was ihn so über das Jahr gesehen nicht so gut an mir und meinem Verhalten gefallen hat.
Ist er der Nikolaus oder was?
Wäre es in Ordnung, wenn ich quasi die UNO-Reverse-Karte spiele und dieses Jahr auch mal ein bisschen Zündstoff mit in die Karte schreibe oder bewahre ich lieber den Frieden an Weihnachten?
Doch an, ey. Was das für Kritik ist, wenn das...
Das kommt gar nicht darauf an, Klaas.
Doch.
Bei Weihnachtskarten wird gelogen, dass ich alle beiden
nee,
des Hauses
nein, biegen. Aber wenn es witzig ist... Ich hab, also
was ist denn witzig?
Naja, wenn man was Witziges... Wenn man sich was Witziges überlegt, dass man nicht drinsteht, herrlich, weil du bist der beste Bruder der Erde oder so. Das ist ja das langweilig so. An. Das ist ja auch noch eine Gelegenheit für eine Pointe sozusagen. Auch durch Kritik, also unerwartete Kritik. Ich habe zum Beispiel gehört, dass Ricky Gervais auf der Beerdigung, glaube ich, seiner Mutter, glaube ich, war es so, da haben die Geschwister so Taschentücher verteilt und auf die Taschentücher hat jemand draufgeschrieben, hör auf zu heulen, du blöde Kuh. So. Das ist Humor, ne? Ja. Und das, also wenn man praktisch in so einem Moment da nochmal was, also ja, also wenn es jetzt nicht so ernst gemeint ist, wenn man einfach sagt, ey, das hat mir jetzt nicht so gepasst und man hat lustige Verwandte, kann doch sein.
Naja, aber selbst wenn du es halt in eine Pointe packst, dann kreisen sich ja die Gedanken des Lesenden danach darum, okay, warum hat er mir jetzt so ans Bein gepisst?
Ja.
Auch ja, aber er macht das ja, er macht das ja selber.
Sehr ein Problem
er hat ja damit angefangen in dem Fall jetzt.
Ja.
Der macht das ja.
Ja, beim letzten Jahr.
Ja, aber das klingt ja überhaupt nicht witzig, denn, sondern der hat das so, ja, wie der Nikolaus eigentlich, dass er gesagt, du warst also ein artiges Kind, aber musst auch ein bisschen auf deine Eltern mal hören, ne? Musst doch mal, wenn die sagen, jetzt Schlafanzug anziehen, dann machst du das auch mal, ne? Aber deswegen eine kleine Route, aber sonst war es ja nicht ganz lieb und hier hast du nochmal deinen Schoko-Weihnachtsmann.
Es geht auch in die Richtung von meinem Vater, der mir seit ungelogen 30 Jahren in jede Weihnachtskarte reinschreibt, dass ich mal mehr Sport machen soll.
Die Weihnachtskarte.
Ja. Ja. Jedes Mal.
Und an welcher Stelle
kommt es? Kommt immer hier so.
Aber wie kommt man da drauf?
Wir sind ganz stolz auf dich und so. Und dann geht es aber, der zweite Teil geht vor allem darum, dass ich selten anrufe, dass ich mich mal öfter melden soll. Und dann geht es gleich über in, ja, und mit deiner Gesundheit
ja, aber
und, so,
ist, aber,
und mit
aber,
dem Sport.
Ja, aber ist doch interessant, dass wir jetzt mal hier so ein Fallbeispiel haben. Mhm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es in unserem Universum jemanden gibt, der das macht. Weil ich halte das eigentlich auch für unangebracht, auf so eine schöne Karte, irgendwie denjenigen noch so irgendwie Macht auszuüben. Also, hast du dich denn, also wirkt das denn? Das ist vielleicht mal die erste Frage. Ist es denn den Ärger wert? Also, liest du das und denkst, hat er recht, mach ich?
Ich denke, er hat recht.
Er will dir Neujahrsvorsätze eindrücken da.
Ja, aber das ist ja auch ein Unterschied. Das ist ja der Vater und der sorgt sich um seinen Sohn, egal wie alt er ist und so. Das kann
sagt
ich akzeptieren.
Sagt er das denn weihnachtlich lieb oder mit einer Strenge?
Ich höre natürlich seine strenge Stimme da in jedem Satz. Und das ist aber so, ich merke, der Satz beginnt jetzt. Ich kenne ihn halt seit 30 Jahren. Ne? Und dann überlese ich den.
Ah ja, okay.
Gesundheit, ja, okay. So, dann nächster Punkt.
Ja,
ah ja, okay.
Ja, Quallen, ja,
jetzt schöne Tage hier, super.
Ja gut, okay. Also ich finde das irgendwie witzig, weil wenn man Karten schreibt, also ich mag es natürlich nicht, wenn da so einer kommt, der das dann so ernst meint und der dann da so Dinge ansprechen will und der dann kein Gefühl hat, was jetzt hier unangebracht ist. Ne? Wenn man da reinschreibt, die Art und Weise, wie du mich vor 3 Wochen behandelt hast, fand ich nicht gut, weil
das geht nicht.
Das fand ich herabwürdigend, wie du mit mir umgegangen bist und ansonsten misch dich bitte nicht in mein Privatleben ein. Wir sind mittlerweile erwachsene Leute. Genau, du Fotze. So, finde ich also so ganz unangemessen.
Aber in so eine Weihnachtspost gehört auf jeden Fall, dass man auch so ein bisschen...
Du schreibst doch immer lange Briefe.
Ja, klar.
Ja, ja, ich mach's ja nicht. Ich schreibe immer frohe Weihnachten, da war schön mit dir alles gewesen. Tschüss.
Nee, lange Briefe, das ist bei uns Tradition. Und da ist halt mein Vater auch in der Grenze und deswegen greift er da auf das Repertoire zurück.
Ja, das ist aber was anderes, Weihnachtspost sozusagen. Ja. Also so eine, das ist ja gar nicht Weihnachtspost, weil wir verwechseln gerade diese witzigen Karten, wo vorne ein Schneemann drauf ist und hinten steht alles Liebe zu Weihnachten. Hier, das ist von Tante Gerda für dich.
Nee, so. Das ist das gar nicht.
Nee, genau, was du machst, sind eigentlich Jahresendgespräche, die da nochmal verschriftlicht werden. Ne? Das sind so Bilanzziehen, wo stehen wir denn im Leben?
Richtig.
Ja, das ist eigentlich eher so ein Neujahrsding.
Echt, ja?
Naja, also, weil es hat mit Weihnachten nichts zu tun, sondern eigentlich geht es darum, wir sind jetzt hier zwischen den Jahren, nun sollen wir uns besinnen, aber nicht nur besinnen heißt ja nicht nur dösig mit dem Rotwein am Tannenbaum zu sitzen, sondern sich zu überlegen, was lief gut, was lief schlecht, was kann ich besser machen, wo stehe ich im Leben, bin ich...
Ja halt, aber Moment mal, Klaas, aber ich selber, mit mir... Da will ich doch nicht von anderen nochmal so die Leviten gelesen bekommen, herrlich.
Nein, das meine ich aber, Jakob, das ist der Unterschied. Ich schreibe immer reflektierende Briefe.
Ja.
Und wo ich dann sage, ja, ich weiß, ich könnte mich auch mal öfter melden. Ach, und so, das okay. Und das. Mhm. Und ich freue mich aber auf die gemeinsame Zeit, die wir jetzt haben und. Mhm. Sowas, das gehört da absolut rein. Was nicht reinkommt ist, ja, wenn ihr mal da und da besser und wenn ihr das geht einfach
nicht. Nee, aber du bist auch nicht in der Position. Aber man muss ja auch sagen, von dir einen Brief zu erhalten, als Eltern stelle ich mir auch schön vor, weil du nämlich schön schreiben kannst und weil du dann doch immer originelle und auch gute Formulierungen findest und ihr ja auch ein schönes Verhältnis habt. Insofern finde ich das eigentlich toll. Und je besser und je glaubwürdiger der Brief auch geschrieben ist und das bedeutet eben auch, dass man vielleicht auch mal einen etwas ernsteren Gedanken da hineinschreibt, desto glaubwürdiger ist das Ganze und desto am Ende qualitativ hochwertiger sind dann die schönen Zeilen, die eben auch drinstehen. Verstehst du,
ja,
wie ich meine?
Ja, es ist, ich bin jetzt gespannt. Am Freitag erscheint ja dieser Podcast und Sonntag ist Heiligabend.
Mhm. Ja.
Mein Vater ist immer der Erste, der den Podcast hört.
Oh.
Immer um 0 Uhr.
Oh oh.
Und der war eh schon immer so eine tragische Gestalt in diesem ganzen Konstrukt. Weil meine Mutter und ich,
Obacht,
wir schreiben beide gerne diese Weihnachtspost und haben uns da immer sehr viel Mühe gegeben und sehr mal bessere, mal schlechtere Worte füreinander gefunden. Und mein Vater und mein Bruder, die sind so in diese Tradition mit reingerutscht.
Die müssen.
So. Aber das ist jetzt gar nicht so ihr Home-Turf. Ne?
Ja, also, verstehe ich. Wäre so auch nicht meiner. Ich bin da eher Team Papa und Bruder.
Ja, und dann heißt es auch immer so ein bisschen, wie wenn so ein Kind, das eigentlich gar kein Talent hat, irgendwas gemalt hat, so, ah, das hat er auch schön gemacht. Hm. So wurden dann auch oft die Briefe vom Vater, also der hat ja viele Zeilen, guck mal, hat er schön geschrieben.
Die kreative Erblinie läuft woanders
lang. Ja, die läuft woanders lang.
Ja.
Und jetzt habe ich eben auch noch diesen Evergreen genommen.
Ja.
Also ich bin gespannt, ob er jetzt die Chuzpe hat, das wieder in diesen Brief zu schreiben, das mit der Gesundheit. Jetzt
Theo, ich finde, du kannst gerade den Part noch mal ein bisschen ausbauen, nach dieser frechen Schaustellung im Podcast.
Ich würde das mittlerweile,
hau da ruhig richtig rein, Theo.
Ja, ich würde das mittlerweile auch, ja, absolut. Und ich würde das mittlerweile auch mit Konsequenzen belegen, sozusagen.
Ja.
Dass man nicht immer nur das ganze Gelaber. Hast du jetzt gehört, wie der das liest? Da immer Sport.
Ja, nee, du musst Einstieg damit.
Ich liebe jede Zeile. Ich lese das ganze Jahr. Überlese ich die Weihnachtspost von Theo. Jeden Monat lese ich die einfach nochmal. Nur diesen einen Satz, den kann ich mir halt einfach dazu
denken. Ja, aber vom Lesen, ne? Wird's auch nicht besser.
Ja, ja.
Da putzt auch nicht die Funde.
So, also macht man nicht, andere beschimpfen in so einer Post oder in so einer Karte. Geht nicht. Hier ist Nummer 2.
Ja.
Andere beschimpfen.
Checkerfrage von Lukas. Bin gerade dabei, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Wie jedes Jahr fällt mir kaum was Gutes ein und es gibt wieder viele Gutscheine für Events. Dabei ist bei mir allerdings eine Frage aufgekommen. Wer ist dafür verantwortlich, einen solchen Gutschein einzulösen? Der Schenkende oder der Beschenkte? Beispiel, letztes Jahr habe ich meinem Bruder einen Gutschein für ein Eishockeyspiel geschenkt, kein konkreter Termin, einfach eine selbstgeschriebene Karte. War es jetzt meine Aufgabe, die Einlösung des Gutscheins zu initiieren oder hätte er auf mich zukommen müssen?
Ist schon die beschissenste, loweste Qualität eines Gutscheins, ist halt selber sich irgendwas auszudenken. Ne? Da wird schon ein Eishockeyspiel sein, irgendwann der erlaubnisgebende Gedanke für so ein Schrottgeschenk ist dann, ja, weiß ich doch nicht, wann der
wir
Zeit hat.
Wir fahren mal mit dem Auto über die A6, ja, bitteschön.
Ja, naja, aber das könnte man ja selber machen.
Ja.
Aber hier ist man ja auch noch abhängig davon, wann ist dann eigentlich. Da weiß man so richtig, der hat nicht mal im Internet geguckt, wann sind die Spiele.
Ja.
Nichts, gar nichts.
Ja, kein Hotel gebucht, kein irgendwie das Zugticket schon mal dazugelegt und so.
Das ist hier Abteilung Eigenbeleg. Weißt du? Wo man keine Rechnung hat und einfach schreibt, ja, hat so und so viel gekostet und nehme ich mal an. Ne?
Ja.
So, und man hofft, das Finanzamt so ein Auge zudrückt. Und so ist es eigentlich auch beim Beschenken. Der soll sich dann freuen darüber, dass man bereit wäre, am Sankt-Nimmerleins-Tag mit dem mal irgendwo hinzugehen.
Ja.
Also, was
soll
das?
Es ist wirklich die lowste Version von dem lowsten Geschenk-Klassiker.
Ja, und dann ist man also selber dafür verantwortlich, irgendwann daran zu erinnern, ne? Ganz knappe Frage, knappe, klare, präzise Antwort, zu sagen, hier, da sind jetzt 3 Eishockeyspiele, such dir eins aus, wir gehen da jetzt hin. So ist es jetzt, dass man wenigstens so ein bisschen nacharbeitet, wenn man dann schon kurz vorm 24. in all der Hektik dann nur so einen Schmierzettel abgeben konnte.
Ja.
Ne?
So ja, ist es eigentlich indiskutabel, ne?
Indiskutabel.
Aber jetzt mal angenommen, es wäre ein Gutschein, der auch. Es ist ja Quatsch. Wenn ein Termin hinterlegt, ist es ja klar, wer initiiert. Ist einfach Quatsch.
Ist einfach Quatsch.
Also du bist halt ein Idiot, wenn du denkst, dass der Beschenkte dann noch auf dich zukommen muss.
Mhm. Ich mache jetzt auch, ich verschenke jetzt auch einen Gutschein dafür, mit mir einmal durch den Park zu laufen.
Ja.
Ja. Möchtest du haben?
Nein.
Gut. Ich erinnere dich sowieso nicht daran. Ich habe noch eine weihnachtsunspezifische Frage, die hat also mit Weihnachten nichts zu tun, aber ja, kann einem halt mal so passieren und gibt's in Abwandlungen, gibt's das glaube ich auch im eigenen Leben, deswegen gerade jetzt, also in diesen Zeiten kommt es, schreibt Kevin, häufig vor, dass unsere Nachbarin, ältere, alleinstehende Dame, uns etwas zu essen rüberbringt. So.
Mhm.
Wie geht man vor, wenn man weiß, dass man es sowieso nicht essen wird? Erstens, annehmen, bedanken und später entsorgen.
Ja.
Zweitens, direkt am Gartentor höflich ablehnen und riskieren, dass die Nachbarin enttäuscht ist. Wir haben beispielsweise auch schon mal Kuchen bekommen, in dem wir Nussschalen gefunden haben. Spätestens seitdem traue ich ihrem Essen nicht mehr. Bitte helft meiner Frau, mir und eurer Community beim Umgang mit einer solchen Situation. Danke und liebe Grüße.
Erstmal möchte ich kurz Schmitti loben, dass du auch den Sinn von diesen Rubriken total durchdrungen hast, indem du direkt nach der Frage Nein gesagt hast.
Ja, manchmal liegt es auf der Hand. Ne? Ja. Du kannst keine kleine alte Dame mit ihrem Essen da auf so einem Teller, ne, die da am Gartentor steht, kannst nicht sagen, so verpiss dich.
Naja, aber wie, überleg mal, ey, die kocht immer mehr.
Ja, aber das freut sie doch.
Wie ist sie drauf? Weißt du, wie ist ihr, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rational und auch ein bisschen kalt, aber wie alt ist sie? Wie ist so der gesundheitliche Zustand? Wie lange geht das noch?
Die kocht ja nicht von ungefähr dann noch für die Nachbarn mit. Das ist irgendwie so das Lebenselixier.
Ja, aber die ist auch noch ganz schön fit, wenn die selber kocht. Ne? Gut, aber mit den Nussschalen.
Weil sie kocht.
Ja, aber mit den Nussschalen ist ja auch schon der erste. Also, das ist ein Problem, was sich vermutlich jetzt so nicht lösen lässt.
Doch. Ja, man nimmt es und schmeißt es weg zu Hause.
Und dann muss man den Topf. Muss man dann wieder auswaschen und wieder rüberbringen. Man hat einfach eine Sache mehr im Leben, die man zu erledigen hat. Einfach so, wegen nichts.
Ja, das wegen heißt, einer guten Tat. Das ist die einfachste Art. Irgendwie.
Ja, ich würde das auch so machen, natürlich. Ja. Ich habe das auch schon oft so gemacht. Wir hatten auch mal...
wegen der Rouladen, oder wie?
Ja, wir hatten auch mal Patienten von meiner Mama. Und die waren ganz nett. Und da war eine ältere Frau, das war so die Oma von dem Kind.
Ja.
Und die waren auch ab und zu bei uns zu Gast und so, und die sind dann so, meine Mama hat die so eingeladen, waren die so bei uns und so, und die hat uns aber irgendwann mal aus der Türkei, hat die uns so eine riesen Statue mitgebracht aus Porzellan, wo so 2 ineinander verschlungene Tauben, die so mit so Glitzerrosa angemalt waren, also scheußlich sah das aus. Und das Ding stand bei uns im Wohnzimmer, das hat die so mitgebracht, gesagt, hier, für dich. Und dann haben wir das da so hingestellt. Und das haben wir, brav wie wir sind, immer wenn die zum Kaffee kamen, haben wir das Ding aus dem Keller geholt und dann wieder hingestellt. Weil es so unübersehbar war, ein riesen Ding. Und irgendwann ist Lai da mal runtergefallen. Ne?
Oh nein.
Ja, aber es ist wirklich runtergefallen. Also es ist tatsächlich runtergefallen, aber meine Mutter war so richtig glücklich, weil die hätte es nicht kaputt machen können, sondern es ist echt runtergefallen.
Und habt ihr direkt ein Foto von den Scherben gemacht und dann hier so,
Beweis,
ach, du, guck,
ja, gesagt, oh ja, nee, dann hast du ja wieder, dann nächstes Mal, wenn ich komme, bringe ich eins mit, was stabiler ist.
Oh nein.
So, also es gibt so gewisse Sachen, da gerät man so rein, sozial ist es so, wenn man lieber Mensch ist, ne?
Ja.
Ne? Aber es kann halt sein, dass sie dann immer mehr kocht, weil man natürlich dann auch aus Versehen lügt und schwärmt und sagt, ah, es war so köstlich.
Ja, man darf nicht den Shark jumpen und zu viel machen. Man darf sich nicht in seine Lüge so hineinverlieben. Ne?
Ja, aber was ist denn da? Also,
ja, wenn man so sagt, wenn man so ganz besonders, wenn man sagt, man akzeptiert das jetzt, also wenn jetzt Kevin sagt, er akzeptiert das jetzt mit dem Essen, muss er ja jetzt, ne? So, und tut das in Klo und wäscht den Eimer den Topf da aus und bringt es wieder.
Schweineeimer. Hier ist wieder ein leckerer Eimer zu Weihnachten. In Wirklichkeit will die alte Dame die nur quälen und bringt ihnen einmal den Kompost vorbei. Sag, ich habe wieder einen Eintopf für euch, ihr Pisser.
Den Eimer. Nein, also den, wisst ihr ja, ne? Tupperware oder Topf oder was. Und dann bringt er das jetzt immer wieder zurück und so ist. Und dann gefällt er sich vielleicht in seiner sozialen Art und findet sich selber fast so wie in so einem Weihnachtsfilm ein bisschen zu niedlich dabei, wie er das macht. Und dann fängt er an, praktisch zu überpacen, indem er dann sein eigenes Wohlgefühl daran, nämlich so, dass er so ein lieber Mann ist in seiner Selbstwahrnehmung.
Ja,
dann fängt er an, so zu viel zu machen, zu sagen, also dass sie das für uns machen, das ist ja so herrlich. Ich liebe Steckrüben. Ja. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Steckrüben, früher sagte man ja, arme Leute essen. Aber
was willst du
so
sonst
toll sagen?
Willst du sagen, schön, werde ich nochmal satt heute?
Nee, sagt man auch, danke. So, und man muss halt in so einer gewissen Sachlichkeit bleiben, in so einer norddeutschen Tonlosigkeit.
Das ganze Thema ist ja kein, das darfst du doch nicht sachlich angehen.
Nicht sachlich, aber jetzt auch nicht da.
Das wäre jetzt ja Essen auf Rädern
vorbei. Ja, aber du darfst da auch nicht so da
da muss Herz und Seele und das ist ja nett. Ey, was würden wir nur ohne
du bist da wieder Hallihallo, Schmidt. Du wärst nämlich der Erste. Du wärst der Erste.
Du kriegst 3 Tonnen Borsch.
Du kriegst das dann immer und dann rufst du uns an und sagst, bist du nämlich dann unverhältnismäßig böse. Dann rufst du mich danach an und sagst, die Alte hat hier schon wieder ein halbes Schwein vorbeigebracht. Was soll ich damit machen? Das stinkt hier rum, ey. Ich kann es nicht mal in den normalen Müll tun, ey. Weil ich glaube, die hat da Katzenfutter reingemacht. Die merkt doch gar nichts mehr. So würdest du dann reden und dann klingelt wieder, hallo, hallo.
Das wäre der Moment, wo ich mir halt so eine Kamera installieren würde.
Ja.
Und wenn es dann klingeln würde, dann wäre ich ganz still zu Hause.
Ja, und dann ghostest du so eine alte Frau, ey.
Ja, dann geht sie wieder bis und dann, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, oh Gott. Ist also
aber dann merkst du mal, was für ein Stress. Du hast so eine richtig neue Facette in deinem Leben. Also es ist schon wieder wie so eine Folge von irgendeiner Serie.
Was?
Ja, dass du da praktisch hinterm Sofa sitzt, da wie Michael Jackson, kichernd, während die Oma da mit ihrem Essen vor der Tür steht.
Na, ich kicher da nicht, mir bricht das Herz.
Ja, ich überlege, ob ich ab jetzt Nachbarn quäle, indem ich denen immer irgendwas richtig Ekliges koche. Und das will ich, dass sie das essen. Das finde ich einen richtig guten Prank. Und da immer zu klingeln und wieder so ein Eimer Borscht da. Ja, für euch. Guten Appetit.
Wenn man nichts zu tun haben will mit denen. Wenn man raus will aus der WhatsApp-Gruppe. Wenn die heimlich eine neue WhatsApp-Gruppe gründen, wo alle 29 Nachbarn drin sind, außer man selber.
Ja.
Dass man nicht merkt, dass man rausgeflogen ist. Und dann wird nur noch das Nötigste besprochen, in der man drin ist.
So, ist die Ablage 2023 zu eurer Zufriedenheit bearbeitet?
Ich habe noch eine letzte Frage an Schmidt, weil er hier, weil er sich hier in der Ecke auskennt. Das ist ja seine Hood hier.
Ja.
Und ich will noch mal wissen, wann kommen die Delfine?
Die Delfine?
Ja.
Du meinst?
Was ist mit die Delfine?
Ach, das ist jetzt aber ein weites Thema, ne?
Ja, ich wollte es jetzt aber mal wissen, wann die Delfine kommen.
Ich glaube, die kommen nie.
Okay.
Echt?
Ja. Also grob gesagt, es wird hier in der Gegend wird ein Hotel gebaut und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde, man kann jetzt davon halten, was man will, aber es wurde, um die Baugenehmigung zu kriegen, wurde der Stadt Berlin schmackhaft gemacht, dass man ein neues Kulturzentrum hat, quasi ein Touristenmagnet, in dem man so eine Art natürlich korrekte Sea Life hat, das heißt ein riesiges Aquarium, das nicht platzt, würde in dieses Hotel integriert. Und
das
da kommen,
haben die in den Pitchman reingeschrieben, dass das nicht platzt.
Nicht platzt, da kommen die Touristenströme da an und auf einmal geht's Berlin super gut und fertig. So wurde die Genehmigung für dieses Hotel. Ich hörte jetzt aber, dass das vielleicht auch so eine kleine Nebelgranate war, dass aus diesem riesen Aquarium, wo da die Haie und die Delfine drin rumschwimmen, dass das vielleicht eher ein kleines Aquarium irgendwo in der Ecke ist. Und das einfach nur ein Hotel mit 500.000 Betten gebaut wurde und die sich die Genehmigung dadurch geholt hat. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube
bei dem
nur,
Hotel heißt es, wir haben jetzt nochmal ausgerechnet, die Auslastung ist gar nicht gegeben, deswegen haben wir jetzt aus Versehen hier ganz viele tolle Eigentumswohnungen.
Ja.
Ja. Und schwuppdiwupp ist es passiert.
Sowas machen die. Warum deckt sowas der Mario Barth nicht mehr auf?
Das ist zu kompliziert. Das steht nicht in der Bildzeitung.
Ach so.
Ja.
Ja, Leute.
Nee, hier, Knubbelbecher.
Ach so, stimmt, sehr gut. Ey, darf ich euch nochmal etwas, ich muss euch gleich sagen, weil ich glaube, ihr habt das ja mitbekommen. Das Knubbelbecherchen. Ne? Und die Uschi, die haben doch mit deinem...
Unsere beliebte Kultkneipe.
Die haben doch mit deinem Bild Fotos gemacht. Also da durften Leute offiziell Fotos machen mit deinem Bild, die dann dahin gepilgert sind, da in Knobelbecherchen.
Ja, und dann vom Schmitti.
Von den Schmitti.
Vom Thomas.
Vom Thomas. Der ja schon mal weg war, der schon mal runtergefallen ist. Und jetzt ist er der Schutzpatron, denn man musste Geld bezahlen, wenn man mit dir ein Foto da machen wollte. Und das wäre eine Frechheit, wenn das jetzt einfach praktisch bei Uschi auf dem privaten Konto landen würde.
Das wäre auch okay. Wäre auch okay.
Ja, aber Uschi ist, hat natürlich das Herz am rechten Fleck.
Herz.
Das Herz. Und hat deswegen gesagt, das geht an die lieben Kinder von dem Kinderkrankenhaus. Und das finden wir wirklich schön, denn der Knobelbecher hat jetzt gepostet ein Bild von dir. Und dann frage ich mich auch, was denkt der Arzt? Ey? Der ist also der Leiter oder was, der Oberarzt vom Kinderkrankenhaus. Dann, ich denke, nehmen wir mal an, jemand weiteres vom Knobelbecher Social Media Team, Uschi und der Thomas in ihrer Hand.
Ja.
Vorm Kinderkrankenhaus in Köln stehen die und machen ein Foto und dazu wurde geschrieben, voller Freude können wir euch verkünden, dass wir heute Abend 2.500 € Spenden an das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße überreichen können. Vor genau 3 Monaten haben wir mit der Spendenaktion begonnen. Wir möchten uns fleißig mit ganzem Herzen bedanken. Bei allen, die mitgemacht haben, natürlich besonders beim Thomas Schmidt. Ohne dein Porträt wäre diese Aktion niemals möglich gewesen. Ein großer Dank auch an Herrn Professor Dr. Michael Weiß, Erzieherdirektor, der uns heute da das Geld da abgenommen hat. Ne? So ungefähr steht
also
das.
Also 2.500 € damit, dass sie gesagt haben, ein Foto gibt es nur damit, wenn...
Ist doch eine schöne Sache, guck mal. Also so,
die Aktion geht auch weiter übrigens.
Die
auch
Aktion,
Jahr,
die Aktion geht weiter und das nennt man aus Scheiße ein Männchenform.
Was soll das? Mann, alles, selbst an der Weihnachtszeit musst du alles noch in eine Beleidigung umdrehen.
Also, da ist wirklich was gemacht worden. Und ich, Schmitti und Jakob, oder wir drei, haben uns überlegt, 2.500 € ist viel Geld, ist toll, aber wir wissen, wie teuer das alles sein kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, jeder von uns legt nochmal 5.000 obendrauf. Und,
so ist es.
Und wir...
Aber ich möchte meine an Schmitti jederzeit abfotografieren können. Ja, das geht nicht einfach so. Also gerne 5.000 € von mir, aber ich will jederzeit mit Schmitti dafür ein Foto machen dürfen.
Ja, also 5,
so eine Art Flatrate.
5 von dir, Thomas, 5 von dir, Jakob, 5 von mir.
Und ich habe doch meinen Teil schon gegeben.
Und dafür dürfen wir dich, wann auch immer wir wollen, wo auch immer wir wollen, dich in jeder Pose, die wie uns einfällt, fotografieren.
Genau.
Okay?
Also 15.000 kommt von Baywatch Berlin in diese Sammelkasse, um auch das neue Jahr in diesem Spendenmarathon mit dem Schmitti anzukurbeln.
Ja, so machen wir das. So.
Ey, stopp, nee. Ja? Wir müssen uns jetzt auch mal bedanken.
Bei wen?
Ja, bei unseren HörerInnen.
Ach so. Genau.
Ja.
Für ein Jahr, die sie uns die Treue gehalten haben, die uns immer viel Spaß, ihr bereitet uns viel Spaß, wenn ihr in unsere DMs leitet, wie ihr das Ganze supportet. Drückt gerne auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sind froh, dass ihr auch im vierten Jahr von Baywatch Berlin uns treu hört. Und egal, ob auf X, auf Facebook, auf Instagram, die Sachen, die wir hier so labern,
Blue Sky
begleitet. Ja, oder Threads.
An der Pinnwand bei der Arbeit.
Mhm.
Wo auch immer ihr eure Kommentare gerne abgebt. Wir freuen uns darüber und wir kennen euch nicht komplett persönlich. Ein paar konnten wir bereits kennenlernen, so in der Öffentlichkeit.
Ich glaube, ich kenne alle.
Ja, denkst du?
Ja.
Und irgendwann mal in einer fernen Zukunft, da kommen wir, da machen wir mal so eine Art Treffen, ne? Sollen sich mal treffen, ne?
Ja, alle sollen sich mal treffen.
Wir machen so einen Live-Podcast, machen wir dann, ne?
Ja, ein Camp.
Ja. Nee, Camp. Kein Camp. Einfach so 2 Stunden. Ne, Schmitti?
Nee.
Ja. Gut. Wir verabschieden uns erstmal in die Pause und sehen uns dann ja bald wieder. Oder hören uns wieder und darüber freuen wir uns und bis dahin probieren wir all das ganze dumme Zeug, was uns passiert, das werden wir genauestens notieren und auch die schönen Sachen und was uns so auffällt am Leben, ne?
Mhm.
So, und nun muss man ein Ende finden. Das merkt man schon. Das ist schon, wenn man schon neben dem Telefon steht und jemand ist immer noch dran und sagt, leg endlich auf!
Jetzt mach aber, komm, das war's.
Danke, Ende, frohe Weihnachten.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, das, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.